Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Nach der Länderspielpause sind wir wieder zurück und wir wollen wieder aus Torhüter-Sicht über den 26. Spieltag sprechen. Und ich bin mega froh, dass Adam wieder sich Zeit genommen hat, hat heute einen vollgepackten Terminkalender. Schön, dass du dir was freischaufeln konntest, mein Lieber.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Und ja, das schon gesagt, voller Terminkalender, aber für dich ohne weiteres jederzeit.
Ach, das geht doch runter wie Öl geht das Ganze. Dann würde ich sagen, Adam, verlieren wir gar nicht viel Zeit und gehen mal direkt rein. Du hast eben, oder ich habe es eben schon gesagt, es geht runter wie Öl. Wer gar nicht so gut runtergekommen ist, war Kevin Trapp. Und gleich mal diesen.
Meine Überleitungen sind ja immer wieder.
Die sind immer wieder gut. Die werden auch immer von Spieltag zu Spieltag und von Folge zu Folge nicht wirklich besser, aber man nimmt, was man kriegen kann. Ja, deswegen lass uns direkt mal auf das Freitagabendspiel Frankfurt gegen Bochum schauen und dieses 1:0 von Asano, der dann abgeschoppt hat. Ich glaube, weiß gerade gar nicht, wer da geschossen hat von Bochum. Ich glaube, Lucia war es, der dort diesen zu kurz abgewehrten Einwurf dort eigentlich ganz ansehnlich per Volley dort genommen hat. Kevin Trapp, ich weiß auch nicht, also ich hatte jetzt schon mit einigen Frankfurt-Fans mal so hin und her geschrieben, die sind auch nicht ganz zufrieden aktuell mit Kevin Trapp und bei dem Tor müssen wir ihm ja auch mindestens eine Beteiligung mit zuschreiben, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie war die Verbindung nicht ganz so gut, aber ich weiß aber so ein, zwei Stichpunkte habe ich mitbekommen. Beteiligung, ob man ihm eine Beteiligung zuschreiben kann.
Ja.
Als ich die Szene gesehen habe, ich muss ganz ehrlich, ich habe direkt an letzte Woche bei uns gedacht, wir hatten eine ähnliche Situation gehabt. Auch so aus der Drehung, Torschuss, bisschen verdeckt und ja, was sagst du deinem Torhüter da? Lässt ihn auch abklatschen und der Nachschuss geht rein. Ja? Mhm. So und also wirklich, boah, könnte dieselbe Szene sein. Und ich habe dann André halt gesagt, so, also grundsätzlich mache ich erstmal keinen Vorwurf, es ist erstmal kein Torwartfehler. Ja? Ich meine, du hältst ihn erstmal gut. Ja? Mhm. War vielleicht ein Ticken schneller auch als Kevin jetzt unten und so, als Kevin Trapp unten, aber ja. Ja, doch, ja. Da habe ich auch gesagt, aber ich sage mal, mit deiner Qualität kannst du den Ball vielleicht sogar festmachen, glaube ich. Ja? Mhm. Oder zumindest anderweitig ablenken. Und ich sage jetzt hier, wenn man sich Bilder nochmal in Ruhe anschaut, glaube ich, dass Kevin Trapp, ich meine, du hast es hier auch schon im Auftaktsprung, Armsprung, da bin ich jetzt nicht immer so drauf gepicht, weil ich sage, die Jungs sind so erfahren, die wissen, wie die sich am besten einsetzen können da. Deswegen ist für mich das jetzt weniger problematisch, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es fängt halt ein bisschen einen Tick früher an, nämlich, da kommt halt der Einwurf rein und jetzt merkt man, okay, jetzt merkt Kevin Trapp, ich komme da eigentlich nicht mehr hin. Und der macht diesen Auftaktsprung. Ich hätte gern, dass er vielleicht diesen Auftaktsprung nochmal einen Tick nach hinten setzt und so ein bisschen Zeit nochmal gewinnt. Er hält eigentlich die Position auf der Höhe. Bleibt er so 1,5 Meter vom Tor. Ich glaube, wenn er nochmal einen halben Meter weiter nach hinten schafft, kriegt er nochmal die Hände vielleicht anders hin, kann den Ball vielleicht nochmal anders ablenken. Vielleicht macht er den sogar fest, weil ich fand jetzt nicht so eine Granate, dass man ihn jetzt vielleicht nicht hätte festmachen können. Ja, und dann darf er ihn halt, wenn er ihn schon ablenkt, ein bisschen anders ablenken.
Genau, das ist, glaube ich, auch so den Punkt, dem ich ihn da anlasse, dass er, also ich finde, er kommt ja klar an den Ball. Also es war jetzt nicht so, dass er den nur so gerade mit Fingerspitzen berührt, sondern er kommt ja bewusst so an den Ball, dass er ihn bewusst irgendwohin ablenken kann. Ja, und dadurch mache ich ihm da schon den Vorwurf, dass er den Ball deutlicher hätte ablenken können, weil wenn man jetzt dann schaut, wer jetzt noch so in dieser Region wäre, wo der Ball etwa hingehen könnte, nämlich so von ihm aus gesehen, die halbrechte Zone, dann ist da eben, ich glaube, wer war es dort? Buta oder so war, glaube ich, doch da als Frankfurter Verteidiger. Und dann eben Asano auf der rechten Seite. Ansonsten Kolomouani stand dann noch viel zu weit weg, als er hätte noch irgendwie eingreifen können, störend. Und ja, ich glaube, so ein Spieler von Kevin Trapps Klasse muss den Ball einfach anders abwehren, also stärker zur Seite einfach abwehren. Und hängt für mich eben auch mit diesem Auftaktsprung, Armsprung nach hinten zusammen, dass er dann vielleicht diese Millisekunde zu lange braucht, um die Arme wieder nach vorne zu bekommen, um vielleicht mehr Druck seitlich zu geben.
Ja, also nochmal, wir sprechen von Kevin Trapp, ne? Deswegen also da auch nicht falsch verstehen, er hat sicherlich seine Aktien mit drin. Ja? Er ist ja dafür da, wenn vorher was schief geht, eben das auszubügeln und das hätte er sicherlich an der Stelle auch besser machen können. Ist natürlich auch immer schwer, manchmal kann man den Ball auch gar nicht so gut ablenken, wie man gerne wollen würde, weil man eben nicht weil man vielleicht zu sehr die Hände dran hat.
Also, verstehst du, ja, genau. Ja.
Fläche und du kannst halt gar nicht so öffnen und den Ball nach außen nicken. Ich glaube, vielleicht war es hier so ein bisschen so in der Situation. Dennoch bin ich bei dir. Ja, im kleinen Fall ist er sicherlich mitbeteiligt.
Ich glaube auch, wenn du so eine Szene halt, also nur so einen komischen Side-Volley im Torwarttraining isoliert einfach nur abschließt und der hält den Ball halt so, applaudierst du, sagst, hey, gute Aktion, gut pariert, gut zur Seite weg. So. Ist wahrscheinlich auch so ein Fall, ne?
Also ich habe eigentlich immer so eine Grundregel, ne? Für meine Torhüter, wo ich sage, okay, das ist ein gutes Ablenkverhalten. Ein gutes Ablenkverhalten ist für mich immer, wenn der Ball so in der Fünferlinie, die äußere Fünferlinie entlang läuft. Mhm. Das heißt zwischen Fünfer-Eck und Torauslinie. Wenn der Ball diese Richtung hat, dann sage ich, dann hast du schon mal viel richtig gemacht. Ja. Und hier geht der Ball halt auch innerhalb, ja, lass es mal Zone 2 nennen, damit die meisten das auch verstehen, was das Ganze angeht, von den Räumen her. Ist dann doch eher gängig, sich so auszudrücken. Deswegen sage ich, ja, hätte schon zumindest weiter nach außen lenken können. Weil wenn ein bisschen weiter nach außen geht, ist es halt schwieriger, den Ball wieder reinzuspielen oder auch ins Tor abzuschießen.
Ja, definitiv. Oder eben so die alte Prämisse, immer dorthin den Ball abwehren, wo wenig Gegenspieler sind. Ne? Weil wenn genau in der Zone, die du jetzt eben angesprochen hast, viele Gegenspieler stehen, dann ist es vielleicht auch nicht optimal gewesen. Aber ich denke, es ist klar, was du damit meintest. Ne? Eher zur Seite weg. Aber gut, müssen wir dann, glaube ich, auch gar nicht viel größer machen, als es dann tatsächlich ist. Spiel das Ding noch 10-mal durch. Vielleicht schafft es Kevin Trapp dann 8 bis 9 Fällen den Ball sauberer abzuwehren. So, ne?
Genau, das glaube ich auch.
Dazu sehen. Ja. Ähnlich, finde ich, war es eigentlich auch bei diesem 1-0, was Mainz 05 gegen RB Leipzig erzielt hat, wo Ingwarzen dann der Abstorber war. Fand ich erstmal eine sehr, sehr gute Reaktion von Janis Blaswisch, dort ist auch kurzer Distanz, auch Schuss übers Standbein, ne, um den Körper rumgedreht. Kommt dann noch ganz gut runter zum Schuss aus seiner linken Seite und dann, ja, ist es einfach eine Schlafmützigkeit der Leipziger Verteidiger, also Guardiol war es da, glaube ich, der den Laufweg von Ingwarzen gar nicht mit aufgenommen hat. Und da kann ich auch schon die Reaktion von Blaswisch dort danach direkt verstehen, nach diesem Gegentor, dass er dort sauer ist, ne? Weil,
Also ich habe, wie gesagt, tatsächlich nicht viel von dem Spieler gesehen. Und danke für die Szene, dass ihr den zugeschickt hast. Ja, war schwierig geworden. Nein, aber da muss ich sagen, den hält er top. Den hält er wirklich. Also wirklich richtig, richtig gut. Ist auch nochmal ein bisschen anders. Erinnert an die Szene von Kevin Trapp, ja? Aber er hat natürlich nochmal eine andere Distanz zum Spieler, ja? Und nochmal einen Ticken mehr, ja, die eigenen Spieler sind auch nochmal einen Ticken näher dran, also er muss ja maximal tief stehen, er hat extrem wenig Zeit in der Situation und ich finde, er entlastet da herausragend, kommt auch gerade so, wenn man die Hintertorkamera aussieht, gerade so noch mit der Fingerspitze oder mit der Hand gerade noch so dran, ja, also da kann man jetzt nicht von einem Ablenkvorwurf sprechen oder sonst irgendwie, das ist für mich schon ein Ticken anders dann einfach, ne? Ja, und dann pennen halt die Verteidiger, aber das ist auch immer der Informationsvorsprung, den die Stürmer einfach immer haben, ja. Die angreifende Mannschaft ist immer so, okay, ich gehe den Ball nach, Verteidiger denken, mein Torhüter ist vielleicht schon da, ne, oder hält den Torhüter noch und dann habe ich immer bei kurzen Distanz in der Regel einen Nachteil gegenüber meinen Gegenspielern.
Ja, aber bei solche Aktionen hat man vor allem auch im Training, in Trainingseinheiten so oft wahrscheinlich, also wenn 4 gegen 4, 5 gegen 5 gespielt wird und es ist halt wirklich bitter, wie du sagst, es war eine herausragende Parade, wie plastisch das runterkommt, ein Tempo. Und dann halt, dass so ein Ding dann halt direkt zu Spielbeginn dann irgendwie reingeht, ist halt auch maximal ärgerlich für ihn. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass er auch in der Folge ein sehr, sehr gutes Spiel noch gemacht hat. Also ich erinnere mich dann noch an eine Szene gegen Ingwarzen, wie er dort im 1 gegen 1, finde ich, sehr, sehr gut einfach die Ruhe bewahrt hat und tief geblieben ist. Also da hat es Ingwarzen geschafft, so halb links durchzusetzen. Da war, glaube ich, noch Kevin Campbell dort, der ihm Druck gegeben hat von der Mitte aus. Und Blaswisch, anstatt jetzt irgendwie komplett wilde Sau zu spielen und irgendwie vorzuschieben, bleibt er ganz cool im Fünfer, nimmt ganz früh seine Position ein und wehrt dann eigentlich oder lässt sich recht simpel eigentlich anschießen. Er muss gar nicht sich irgendwie groß dreckig machen, nimmt nur den rechten Arm raus und wehrt den Ball dann ab. Das ist ja auch eine Qualität, die du einfach als Torhüter haben musst, sage ich mal, auf dem Niveau.
Ja, absolut. Also da muss ich auch sagen, da sprechen wir vom Thema Impulskontrolle, ne? Mit dem Pass nach...
Ja, grüß dich, komm rein.
Noch jemand heute?
Das ist Kevin Trapp, der beschwert sich jetzt, ja.
Ich rede tatsächlich über meinen Torhüter. Ich weiß nicht, was er will, aber...
Du hast wahrscheinlich über ihn gesprochen, deswegen.
Ja, nee, der ist der andere.
Ah, okay.
Vielleicht ist er eifersüchtig.
Wirklich?
Nein, also es ist ja so Thema Pulskontrolle. Ne? Pass wird von innen nach außen gespielt. Es kommt eigentlich in so eine Nahdistanzaktion, viele Torhüter schieben da komplett drauf. er kontrolliert seinen Impuls, hält seine Position und merkt so, oh, er will einmal kurz, bleibt dann aber auf einmal stehen. Ja? Ja. Und das bringt hier raus. Und man merkt, das ist eine kontrollierte Abwehraktion von ihm. Das macht er wirklich stark. Und dann reagiert er auf den Ball. Der Ball kommt zentral auf ihn. Er braucht halt dementsprechend halt dann nicht mehr zu reagieren, weil er dann angeschossen wird. Ja? Aber diese Ruhe zu haben in der Aktion, nicht darauf, echt wirklich, wirklich top. Wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Machen wenige Torhüter in so einer Aktion.
Da haben wir auch einen ganz guten Kontrast zu Robin Zenta, der wenige Minuten später gegen Timo Werner da auch ein 1 gegen 1 hatte. Und da sehen wir, dass Robin Zenta, wir hatten es auch schon in anderen Folgen schon mal angesprochen, glaube ich auch gegen Gladbach war das damals, gegen Thuram erinnere ich mich, wo wir drüber gesprochen haben. Zenta ist ja dann eher der Keeper, der dann mal rausschiebt und eher Druck ausübt. Ne? Und jetzt auch hier gegen Timo Werner macht er was Ähnliches. Aber hier, finde ich, findet er sehr, sehr früh seine Position, kommt sehr früh zum Stehen. Und dadurch wirkt das gar nicht so unkoordiniert, wie es manchmal bei Robin Zentner der Fall ist. Also auch hier, wie er den Ball dann mit dem Block lang abwehrt, ne, macht es auch wieder gut, stellt das Schussbein zu. Also Werner schießt mit rechts, Zentner macht quasi mit der linken Hand und linken Fuß die lange Ecke zu. Auch da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Ne?
Ja, also man muss ja schon in der Situation unterscheiden.
Das ist definitiv,
ja. Blasrich, ne, ist ja ein Pass in die Tiefe am Ende des Tages in den Strafraum hinein, der direkt zu einem Torabschuss ja führt. Hier haben wir einen Pass in die Tiefe, der erstmal außerhalb des Strafraums ist. Und dann haben wir noch, ja gut, 35 Meter bis zum Tor, 40 Meter bis zum Tor. Und was Zentner ja auch erstmal gut macht, ist, dass er sich erstmal fallen lässt, versucht Zeit zu gewinnen, um zu schauen, okay, kommen meine Mitspieler noch ran oder nicht. Ja? Und da lässt er sich erstmal fallen. Und dann hält er einmal kurz an und dann merkt man, dass der Werner ist auch dort, ne? Mhm. Werner den Ball einmal mitnehmen will, der titscht ja irgendwie kurz gegen das Knie und sonst, aber eigentlich gar nicht so weit vorgelegt wird, wie vielleicht der Zentner erhofft hatte, mhm. Ja, weil er doch schon eine recht enge Ballführung hatte. Aber was ich sehr, sehr cool fand, und das habe ich tatsächlich auch letztens noch bei meinem Tode kommuniziert, ist, der Werner, der umläuft so ein bisschen den Ball, dass er mit dem rechts besser abschießen kann. Und dieses Umlaufen nutzt dann Zentner, um nochmal vorzuschieben. Und das finde ich eigentlich, das merkt man, dass er wirklich weiß, was er da tut in der Aktion. Ja? Dass ja. Er, ich lasse mich fallen und nutze die Zeit, okay, wo er umlaufen kann, da wird er gerade kein Tor, schon nochmal kurz ranzuschieben und bringe mich dann in meine Stärke. Ja? Und das ist die von Zentner, dann einfach eben diesen maximalen Druck auszuüben. Jetzt nicht so wild, wie vielleicht ich es sonst von ihm kenne, mhm. Aber da merkt man, dass er halt auch unterscheiden kann. Und das ist halt wirklich stark, finde ich persönlich. Und da halt einfach macht das dann am Ende des Tages, wie du schon beschrieben hast, wirklich alles heraustragend. Schussbein zugestellt, linker Arm geht raus, Fuß geht raus, ne? Das macht er schon sehr, 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 sehr stark.
Und schafft es dann ja auch, in diese Zone reinzukommen, wo es auch für einen Keeper sehr, sehr gut ist, im Block oder sehr ein bisschen einfacher wird, im Block zu stellen. Ne? Ich war vorhin noch mal ganz kurz auf deinem Instagram-Account und habe noch dieses eine Video gesehen, wo du über die Red Zone sprichst. Ja. Kannst du ja mal kurz darüber referieren, was du damit meinst. Ich würde bloß noch kurz sagen, bei dem Video, war glaube ich irgendwie aus September oder so, ne? Strandurlaub ist schon ein bisschen länger her, gut gebräunt damals noch, aber kann noch ein bisschen in seinem Licht liegen.
Das, ja, das stimmt. Das war kein Instagram-Shortcut.
Genau, ja, genau. Also kann ich allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall sehr gut empfehlen oder wärmstens ans Herz legen. Und wenn jemand dann auch den braun gebrannten Adam sehen möchte, gerne mal.
Deswegen warte ich, dass ich die nächsten Videos aufnehmen kann, weil ich im Mai dann wieder im Urlaub bin.
Weißt ja, du? Eben, genau. Du machst es immer noch in der Sommersaison, genau.
Damit es halt nicht so aussieht, als ob ich dann wieder im Urlaub bin. Nein. So, Spaß, kommen wir zurück zu Red Zone. Also grundsätzlich, das ist keine Wortfindung, die ich jetzt gefunden habe. Die wurde irgendwo mal wieder gefunden. So, bei der Red Zone geht es im Grunde darum, dass wir nicht in einem luftleeren Raum stehen wollen. Also wir wollen eigentlich als Torhüter nach meinem Verständnis der Red Zone entweder maximalen Druck ausüben und unter 2 Meter zu kommen, also zwischen 0 und 2 Meter, und, oder bestenfalls ja, über 8 Meter stehen, um maximal Zeit zu gewinnen. Ja? Auch wenn das Tor dann nachher größer wird, das muss man halt immer klar sein, je weiter ich hinten stehe, desto größer wird mein Tor, dafür gewinne ich mehr Zeit, je näher ich komme, desto kleiner ist mein Tor, desto weniger habe ich Zeit. Man versucht halt nur nicht zwischen 3 und 8 Meter am Ende des Tages zu stehen. Warum? Weil in diesem Zwischenraum zwischen Reaktion auf den Ball, auf den Torabschluss und meiner Bewegungsausführung ja immer ein Time Gap ist. Und das führt in der Regel zu Problemen, dass wir erst unsere Bewegung ausführen, wenn der Ball gleich an uns schon vorbei ist. Deswegen versuchen wir eigentlich unter 2 oder über 8 zu stehen. Jetzt tatsächlich zu dem Thema einfach hat mir einer noch in meinem Torwarttrainer-Coaching-Video zugeschickt von Sven Höh. Da gibt es auch eine coole
Analyse. Ich wollte es gerade eben ansprechen, genau. Ja.
Genau. Und Sven Höhs beschreibt auch das Thema Red Zone ziemlich cool, richtig gut. Er hat andere Zahlen. Er hat 0 bis 3 und 3 bis 5 Meter genau. Bei ihm die Red Zone. Und das habe ich auch dann so meinen Coaching-Teilnehmern gesagt. Ich habe gesagt, was ihr niemals verkennen dürft, ist, so in der Bundesliga haben wir vielleicht nochmal eine andere Qualität an Torhütern und vielleicht auch nochmal andere Stärke, die seine Torhüter vielleicht in dem Moment haben, ja, in der ersten, zweiten Liga. Das heißt, diese Red Zone, die kann natürlich dann dementsprechend kleiner werden. Ich glaube, je tiefer wir spielen, je mehr wir im Amateurbereich kommen, desto größer muss diese Red Zone passieren, weil unsere Bewegungsausführung nicht so schnell ist, wie vielleicht in den Top-Bereichen dann halt einfach. Ne? Und deswegen da, auch da jedem ans Herz legen, mal nach Sven Höhl zu googeln, was er zum Thema Red Zone angeht, hat sie wirklich sehr, sehr gut erklärt.
Ja, das Video würde ich auf jeden Fall es war ein offizielles Video vom HSV, die da so ein neues Format gemacht haben, irgendwie fragt den Trainer oder irgend sowas, und da hat Sven Höhe eben einzelne Szenen beschrieben von Daniel Heuer-Fernandes unter anderem und ist eben auch drauf eingegangen. Und weil du es eben ansprachst, dass eben auch jeder Torhüter, je nach Liga natürlich andere Stärken hat und selbst in der Bundesliga Torhüter einfach ganz andere Stärken haben. Allein was jetzt so die Athletik angeht, wie bei Robin Zentner, also jetzt auch die Physiognomie einfach angeht, ne, finde ich, können wir gleich mal direkt auf diese Szene mit Marc Flecken gehen, wie er das gegen Dodi Lukubakio da gehalten hat im 1-gegen-1. Und das ist ja genau das. Also ich glaube auch, dass das Flecken da jetzt, wenn wir jetzt diese Red Zone oder diese Metrik da einfach ansetzen, dass auch Marc Flecken, also für meinen Dafürhalten ist er ein bisschen zu früh schon rausgeschoben. Also Lukubakio kommt ja aus 16 Meter so zum Abschluss, ne? Gefolgt von anderthalb, zwei Mitspielern. Flecken ist halt. Und dann macht das einfach überragend, wie er dann in diesen Spagatsprung fast schon reingeht. Und den Ball dann noch so mit dem linken Fuß dann noch irgendwie so abwehrt, macht dann noch den Jubel und setzt sich dann ja eigentlich aus diesem Spagat, wo ich mir oder wir beide uns wahrscheinlich alles gerissen haben und wahrscheinlich 6 Wochen erstmal. Du nicht, okay, du bist, ja. Und ja, Flecken setzt sich dann erstmal oder aus diesem Spagatsitz, setzt sich dann, stellt sich gleich wieder hoch und jubelt das Ding noch. Und ultra krass. Also die Szene hat mich schon allein nur was die Athletik angeht, sehr beeindruckt.
Ja, also und das rettet ihm auf gut Deutsch gesagt auch den Arsch so ein bisschen, dass er halt diese maximale Beweglichkeit hat. Weil ich bin vollkommen deiner Meinung, wenn man so ein Standbild mal hat, wo der Ball so ja gerade an dem Strafraumkreis ist, da schiebt Flecken schon einmal vor, ja, und man sieht eigentlich, dass da die Mainzer Spieler wahrscheinlich hätten noch ranschieben können. Ja, weil wenn man den ganzen Weg da.
Bitte? Die Freiburger.
Freiburger, Entschuldigung. Rot-Weiß.
Aber ja, ja. Haben wir genau. Gerade über Mainz gesprochen.
Genau. Also die Freiburger Spieler hätten noch ranschieben können. Und da sage ich halt eigentlich, bleib tief, Zeitgewinn holen. Ja? Du bist immer noch stark genug, aufgrund der Distanz, die du nachher hast, dann eben auch auf den Schuss zu reagieren. Ja? Und das wird ja so ein bisschen wild, in Anführungsstrichen. Dennoch, glaube ich, hat er eine klare Idee, maximalen Druck ausüben, üben und da ranzuschieben mit dieser maximalen Grätsche, die er da hat. Ja. Mhm. Also das macht er dann technisch wirklich top. Taktisch gesehen, nach meinem Verständnis, wie ich hätte ich es gern anders gelöst bekommen, weil ich glaube, du könntest im Mannschaftsverbund das anders dann oder besser lösen. Zumindest, was das Thema Wahrscheinlichkeit angeht. Ich glaube, in 10 Aktionen geht der Ball jetzt hier 5-mal rein.
Ja.
Und wenn du den von tiefer aus agierst, geht er vielleicht nur 2-mal rein. Und dann sage ich, dann sind wir eigentlich vom taktischen Verhalten mit dem anderen besser, glaube ich jetzt. Ist eine reine Interpretation. Genau, von daher dennoch technisch top, taktisch hätte ich es jetzt gerne anders gesehen.
Ja, zumal halt die Frage ist, also Lukubakio nimmt den Ball etwa so 20 Meter vom Tor entfernt nochmal mit, geht ja. Eher zur Seite auf sein linkes Bein und nur mal angenommen, er nimmt den Ball dann nochmal mit. Also wie geht es dann weiter? Er geht dann eher noch weiter
raus,
zur Seite, genau, abgelaufen. Wird er dann wahrscheinlich noch, ich weiß gar nicht, wer der Freiburger Spieler dort war mit der 35. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er dann sogar mit da gewesen wäre, zumal Lukubakio dort auch nicht das allerhöchste Tempo dann mehr hatte, so kurz vor Schuss. So, ich habe irgendwie gelesen beim Kollegen Till Oppermann, liebe Grüße, der schrieb nur, bei Lukubakio ist der Controller kaputt gegangen. Also wahrscheinlich hat er auch ein bisschen Tempo rausgenommen an der Stelle. Ja, und Flecken, wenn er das sich ein bisschen besser anpasst oder seine Position ein bisschen besser anpasst, sich hinten absetzt, dann könnte das wahrscheinlich auch ein Freiburg-Verteidiger klären. Also ja. Gebe ich dir schon recht, wenn er jetzt dann reingeht der Ball, dann sprechen wir, glaube ich, auf jeden Fall über einen Torwartfehler aus taktischer Sicht. So natürlich, na, der alte Spruch, der Held hat recht.
Ja. Aber deswegen, ich glaube auch, Lukubakio hätte nicht geschossen von der Position, wenn er tief bleibt. Ne?
Genau.
Sondern er nimmt den halt tatsächlich nochmal mit. Ich sage mal, eine Sache, die man jetzt vielleicht ja, Marc Flecken zusprechen darf, ist, wir haben natürlich eine andere Kameraperspektive. Wir sehen, wie der Freiburger Spieler am Ende des Tages ranrückt und dann die Meter gut macht.
Ja.
Ich glaube, aus der Perspektive von Marc Flecken und den Stress, den man natürlich in so einem Bundesligaspiel vielleicht auch hat, ist das nicht so ganz klar erkenntlich, dass die eigene Spieler vielleicht so nah ranrückt und der deswegen so reagiert. Da vielleicht eben in so einer kleinen Klammer müssen wir vielleicht nochmal mit ihm sprechen, was er da wahrgenommen hat.
Das, ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Und dann glaube ich, müssen wir es auch, oder diese Szene jetzt Marc Flecken gar nicht so negativ anhaften, wie es jetzt hier vielleicht klingt. Top-Szene, ja. So einen Ball musst du erstmal halten, den hätten wir die allermeisten wahrscheinlich gar nicht gehalten und da wären ja gar nicht mehr hochgekommen, sondern direkt irgendwie in die Kabine durchgelaufen oder gehumpelt.
Ja, durchgelaufen, nicht getragen. Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, machen wir dahinter einfach mal einen Haken und wir gehen mal weiter zum Spiel zwischen Schalke und Bayer Leverkusen. Ich glaube, du bist jetzt, glaube ich, das vierte Mal jetzt schon da und irgendwie gefühlt jedes Mal sprechen wir über Ralf Fährmann, weil er wieder irgendwas gut gemacht hat. Und obwohl er jetzt am Ende des Tages da drei Gegentore bekommen hat gegen Leverkusen, hat er ja seine Mannschaft an vielen, vielen Stellen eigentlich noch vor einer größeren Klatsche da bewahrt. Unter anderem auch, als er gegen, ich weiß gar nicht, wer den ersten Abschluss, der kam, glaube ich, von das dürfte Adli gewesen sein, wenn mich alles täuscht, mit 21. Ja. Auch einmal wunderbar wieder gegen, also das hat mich auch so ein bisschen an diese Blaswig-Szene vorhin erinnert, vor dem 0:1 aus Leipziger Sicht. Auch wieder ein Schuss gegen die Laufrichtung, wieder verdeckt, viele Spieler vor ihm drumherum, aber dann schafft es halt Ralf Fährmann, sich nur irgendwie davor zu packen vor diesen Schuss, ne? Also vor diesem Rebound, den dann, glaube ich, Frimpong irgendwie beinahe geholt hätte.
Ja, und der ist halt so körpernah gespielt, der Ball, ne? Also kannst halt eigentlich schon nicht mehr mit einer Fußabwehr irgendwie hingehen, ne? Vor allem, weil du dann noch so eine leichte Gegenbewegung dann auch hast, weil du einen kleinen Auftritt nach rechts machst, um deine Position anzupassen. Ja, da muss man halt einfach, dieser Koloss, der einfach ist, ja, da muss halt erstmal da hinkommen und diesen Körper dann so dann auch verteidigen mit dem Entlasten und kriegt die Hand noch dahinter. Ja, und dann hast du es eigentlich schön beschrieben. Tut sich mit den Knien dann eigentlich nochmal, wirft alles, was er hat. Ne?
Ja.
Und das ist einfach, das fehlt mir so ein bisschen so in dieser modernen oder neuen Torwartgeneration. Scheißegal wie, ja, aber Hauptsache, ich verteidige das Tor, egal wie, ja, ich springe aus dem Knie raus, mein Gesicht halte ich notfalls auch noch hin, ja.
Ja.
So, und das verkörpert Ralf Fährmann, das ist, glaube ich, genau das, was Schalke 04 gerade braucht. Und warum die Fans ihn halt auch einfach lieben.
Definitiv, und ich glaube auch, erstmal fand ich auch allein diese Parade, die erste, wie du schon sagtest, dann entlastet das Bein, setzt das linke Bein quasi gar nicht aus, sondern zieht es eigentlich nur so nach innen weg. Und ich glaube ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht jeder Keeper den Ball dann so stabil nach vorne abgelenkt hätte. Also manch einer lässt den Ball dann vielleicht auch noch mehr zur Linie vielleicht hin abtropfen. Gut, kann man vielleicht wieder drüber sprechen, ob dann Frimpong direkt dran gekommen wäre oder ob Fährmann dann noch eher noch die Chance gehabt hätte, noch früher dran zu kommen. Aber trotzdem erstmal so diese Stabilität einfach zu haben im ganzen Rumpf, im Arm-, Schulterbereich, da die Hand so fest zu machen. Also das war auch schon sehr, sehr gut. Und dann er kommt gar nicht so krass schnell hoch, finde ich, wenn man es jetzt direkt in der Originaleinstellung sieht, ne, wo du auch denkst, so, huch, wann kommst du endlich mal raus? Aber dann, wie gesagt, ich fand das krass, wie er sich dann einfach nur mit dem Knien sozusagen irgendwie abgedrückt hat, total unkonventionell. Fand ich wirklich eine sehr, sehr gute Szene. Wir haben es an diesem Spieltag sehr, sehr oft gesehen. Wir werden auch nachher noch eine weitere Szene anschauen, wo dann der Rebound nicht verteidigt werden konnte von Keepern, weil halt, ja, in der Pech dazu kam, ne, oder vielleicht, wie du es angesprochen hast, so dieser letzte Wille, sich mit allem, was man irgendwie so hat, in diesen Ball reinzuschmeißen, ob mit dem Gesicht voran oder halt mit den Knien abgedrückt, egal wie, Hauptsache irgendwie den Ball halten. Deswegen habe ich die Szene gerne mit reingenommen oder auch gerne gesehen.
Ja, also ich finde die super. Also das zeigt komplette Mentalität und das, was halt einfach Ralf Fährmann auch immer ausgemacht hat in der Karriere, was Schalke eigentlich ausmacht und der Verkörper, das verspiegelt das also top, erstmal technisch macht es richtig gut. Ich glaube, wie du schon sagst, ist es nicht selbstverständlich, den Ball erstmal so zu halten. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen anders als wie bei Kevin Trapp am Anfang, weil bei Kevin Trapp geht der Ball ja erstmal ein bisschen weg von ihm. Er hat einen Winkel, wo er den Ball vielleicht einfach schlagen kann. So kommt halt jetzt gerade auf ihn zu. Das ist halt einfach nicht leicht. Das muss man einfach sagen. So. Und dann halt einfach im Spiel zu bleiben und nicht sagen, so Jungs, macht das schon irgendwie. Mhm. Ja, hatten wir eben die eine Szene, ne, wo er sagt, der kommt da nicht hoch. Die hatten wir schon, also eine von denen. Und wo die eigenen Abwehrspieler auch wieder können. Aber auch hier wieder, ne? Leverkusen ist vorher dran. Ist in der Regel dann.
Stimmt, genau, ja. Weil sich halt die Verteidiger erst noch drehen müssen. Ist, genau.
Ja.
Das ist ein guter Punkt. Fährmann hatte dann auch in der Folge noch ein paar ganz gute Aktionen, hat dann auch einmal im 1:1 gegen Adli dort nochmal gehalten, wo er dann draufgeschoben hat. Also musste sich recht wenig anlasten lassen in diesem Spiel, wie ich finde. Ja, schade, dass es diesmal halt nicht gereicht hat, zumindest irgendwie zu einem Punkt oder zu einem wenigstens knappen Ergebnis, ne?
Leverkusen-Fan, von daher.
Ach so, oh. Na gut, okay, dann kannst du ja mit ein bisschen mehr, deswegen grinst ja. Du auch so, ja.
Ich meine, die Schalker, die werden ihren Punkt auch woanders hoffentlich holen. Also, ja. Also ich drücke die Daumen, also anders im Vergleich zu vor 2 Jahren, wo die abgestiegen sind, da muss ich sagen, das war ja mehr als verdient. Mhm. So. Und hier finde ich, die zeigen Mentalität, die haben Bock. Es ist echt nicht leicht, eigentlich ein Tor gegen die gerade zu schießen und die schmeißt sich in alles rein. Und das, wenn die es durchziehen bis zum Ende, wird es belohnt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Das wollen wir natürlich hoffen. Gut, dass ich jetzt erfahre, dass du Leverkusen-Fan bist. Da können wir mal ganz kurz über Lukas Radetzky im Allgemeinen sprechen. Hat jetzt in diesem Spiel recht wenig zu tun. Wie siehst du ihn denn, um mal einfach diese komplett offene Frage so zu stellen? Also, ja, welches Lager bist du? Radetzky pro oder Radetzky eher kontra?
Muss ich mich so ein bisschen, ja, also sowohl als auch. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Radetzky ist, er hat so viele gute Sachen, so viele gute Sachen. Wenn man den mal wirklich analysiert, wir hatten den auch bei uns in der Torwarttrainer-Alizenz gehabt, in der Analyse, man muss sagen, ich habe auch mit Jan Konradi von Bayer Leverkusen, mit dem Torwartkoordinator, haben wir zusammen Gulaschi auseinandergenommen, aber dennoch natürlich viel über Radetzky dann gesprochen in der Zeit. Ne? Und da muss man sagen, es ist so gut, was er eigentlich macht, auch das Thema Entlasten und technische Abläufe und eigentlich auch vom Fuß her, auch wenn er wieder so einen Bock drin hatte, mal vor ein paar Spielen, der ist vom Fuß her, wie den ersten Kontakt immer mitnimmt, das ist wirklich echt richtig, richtig gut. Aber, und das ist halt leider bei ihm immer der Fall, boah, du kriegst 4, 5 Dinger jedes Jahr bei ihm, ne? Also durch ihn. Und das finde ich für einen Verein, der Champions League Anspruch hat, eigentlich zu viel. Das finde ich dann einfach zu viel. Ne? Dass mal einer dabei ist, vielleicht ein zweiter, okay. Er hält aber halt auch manchmal so einen Wahnsinnigen, wo du denkst, boah, mega.
Ne? Ja, gerade so diese Schüsse aus Kurzdistanz, ne? So im 1 gegen 1 hat er auch eine sehr, sehr gute Technik, wie ich finde, wo er so die Arme erst so von hinten so nach vorne dann holt, so mit Schwung in diese 1 gegen oder den großen Block so reinrutscht. Ne? Gefällt mir auch so gut, bin ich bei dir so. Ne?
Ja. Wie siehst du ihn?
Kritischer als du. Also ich finde, bei Radetzky kann man eigentlich selten wirklich nur negativ sein oder auch selten nur positiv sein, aus den bereits von dir angesprochenen Gründen. Und natürlich auch fällt es mir auch schwer, den komplett beschissen zu finden, weil er, naja, er hat ja immer mal so Big Saves drin, ist aber, glaube ich, auch abseits des Platzes einfach ein total super Typ, so mit dem man, glaube ich, auch mal an der Bar eintrinken kann oder er spuckt es auch nicht ins Glas, so sage ich mal. Ne? Also es ist auch ein Sympathieträger, war ja auch schon in Frankfurt. Aber ich glaube eben, wie du sagtest, für ein Team, was die Ansprüche hat, Champions oder mindestens Europa League zu spielen, ist ja einfach sehr, sehr fehleranfällig. Ich glaube, Axel Hoffmann hat mal bei Big Save Palaver ein Video über ihn gemacht, mit, da war, glaube ich, damals war Peter Bosch Trainer, wie Radetzky sozusagen im Spielaufbau immer eingebunden wird, dass er natürlich einer der Keeper ist, die meisten Pässe mitspielen und die meisten Ballkontakte haben, was natürlich auch daran liegt, dass Peter Bosch damals das Spiel so haben wollte, dass von hinten heraus Fußball gespielt wurde. Was ist ja unter Xabi Alonso nicht mehr so der riesengroße Faktor ist, dass man jetzt, glaube ich, mit Dreierkette hinten aufbaut, hast du eine Option mehr als Keeper zum Anspielen. Auch mit Marc-Andrich meistens, also in den letzten Spielen jetzt als zentralen Verteidiger da gehabt, in der Dreierkette. Hast du noch eine ballsichere Variante dort mit davor, aber ansonsten finde ich ihn halt immer noch zu zittrig manchmal so. Also er spielt ja selten mit dem ersten Kontakt direkt, sondern meistens der erste Kontakt ist okay, wenn er den annimmt, aber da passt es dann meistens noch. Also wie viele Bälle dann irgendwie ins Ausfliegen, so auf Mittellinienhöhe, da gehen mir halt zu viele Bälle irgendwie so weg. Und wenn wir von diesem Top-Niveau sprechen, wo er Leverkusen eigentlich hin will, ist mir das leider zu wenig. Und wenn du jetzt auch siehst, dass eben Stefan Ortega irgendwie im Sommer verfügbar gewesen wäre, all solche Geschichten, finde ich es halt schwierig, dass dann auch so ein Radetzky mit den Leistungen, die er auch diese Saison auch noch gebracht hat, als Vizekapitän, Kapitän, wie auch immer, dann diese Saison so viele Box dabei hatte und dann noch, glaube ich, bis 2027 oder so oder 26 einen Vertrag verlängert bekommen hat. Ja, schwierig.
Das ist halt dann auch die Frage.
Also da kann er erstmal nichts führen, ne? Da kann Radetzky erstmal nichts führen, dass er jetzt eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ne? Ist ihm zu gönnen.
Nimmt er auch Franken an, ne? Ja. Also, ist nicht. Also bin da beide auch was die langen Flugbälle angeht, da hat er schon teilweise Streuung drin, aber ich finde, was sein Thema Vororientierung angeht und wie er den ersten Kontakt immer in die Spielfortsetzung mitnimmt. Er weiß immer direkt, was er mit dem ersten Kontakt auch machen muss. Das ist schon eine richtig, richtig gute Qualität. Aber ich bin auch gespannt, wie Xabi Alonso das gestalten würde dann nächstes Jahr, wenn er mal die Mannschaft selber zusammenstellt. Gefühlt ist ja Xabi Alonso schon das ganze Jahr da, ist er aber nicht.
Genau,
ne? So, und ich weiß halt nicht, ob er dann einfach sagt, wir spielen das Bau mit Dreierkette auf, um einfach erstmal Stabilität reinzubekommen, weil das war ja am Anfang der Saison ja nicht so der Fall. Und weil vielleicht auch das Aufbauspiel einfach nicht gut genug dafür ist, muss man auch sagen. Ne? Also wenn man so spanischer Trainer ist, auch Verfechter vom ja, Ballbesitz, Fußball vielleicht dann auch, dass man vielleicht auch sagt, ich hätte vielleicht auch einen Torhüter, der nochmal vielleicht andere Qualität hätte davon, was das Ganze angeht. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, erstmal Stabilität, mal hinten nicht, glaube nicht, dass Leverkusen nächstes Jahr mit einer Dreierkette aufbaut, glaube ich nicht. Mhm. Dass man ihm vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen mitgeben muss, die vielleicht Xabi Alonso braucht, aber das braucht vielleicht mehr Zeit für sein Spiel. Glaube ich persönlich, aber das werden wir nächste Saison sehen.
Ja, und es hängt wahrscheinlich auch viel davon ab, ob Frimpong halt bleibt, ne? Also der ja auf der rechten Schiene, glaube ich, am besten ist, wenn er wie jetzt eben gegen Schalke da drei Mann als oder noch einen zusätzlichen Mann sozusagen mehr in der Innenverteidigung hinten hat, dass er seine Offensivläufe einfach mehr durchziehen kann und nicht so sehr mit Defensivaufgaben so belastet ist. Plus, genau. Vielleicht findest du irgendwann mal noch einen fähigen Linksverteidiger, so als Leverkusen, der auch mal defensiv irgendwas zustande kriegt, nicht wie Bakker oder so.
Absolut, ich meine, ich habe den Simon Rolf ist nur letztes gehört in einem Interview, das gesagt hat, dass es einen Umbruch auch geben wird. Und der kommt, glaube ich, nicht von ungefähr her, ne? Dass er halt ein neuer Trainer da ist, der vielleicht einen anderen Fußball spielen möchte. Ich glaube, da wird man auch einfach gucken, wie bei Leverkusen sich vom Kader her aufstellen wird. Und dann, glaube ich, wird das Spiel auch ein bisschen angepasst. Ja.
Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, wie es bei der Werkself weitergeht. Genau. Wir kommen jetzt mal zu einem deiner Lieblinge, Jerzy Pawlenka.
Wenn ich heute komme, dass da mindestens eine Szene dabei
ist. Ja, endlich mal. Ne? Im letzten Spiel des Spieltags am Sonntagabend oder Sonntag, ja, früher Abend war das ja, hat Bremen Hoffenheim zu Gast gehabt und ich finde dieses 1-0 von Hoffenheim, wo da die Flanke von Angelinho dort reinkommt, von der linken Seite. Ach, also, ja, Pawlenka ist ja keiner, ist ja wirklich nicht für seine gute Abfangquote so bei Flanken bekannt. Und ich bin da sicherlich auch immer ein bisschen befangen, weil ich denke, der Typ, der ist fast 2 Meter, ist ein baumlanger Typ. Und ich finde, die Flanke kann er eigentlich abfangen, die da auf Kramaric reingeht, weil Pawlenka steht erst, sag ich mal, zwischen, also genau eigentlich in der Mitte, so 3 Meter vor seinem Tor. Dann legt sich Angelinho den Ball doch einmal nach links raus. Und anstatt noch ein Stück weiter ins Feld reinzuschieben, geht Pawlenka noch ein Stück weiter zur Linie. Und ja, dabei geht dann eigentlich genau diesen Zwischenraum zwischen der Tormitte und zweiter Pfosten, also eigentlich so ein zweiter Tordrittel, finde ich schon, dass man da rauskommen kann und mir ist ein bisschen mutiger sein kann. Wenn man jetzt auch sein Gegenüber betrachtet, Olli Baumann, der ja wirklich ultra aktiv ist, was natürlich nicht jeder Keeper sein muss in der Bundesliga, auch nicht jeder sein kann natürlich, ne? Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Aktivität einfach in der Raumverteidigung von Pawlenka da gewünscht an der Stelle. Wie siehst du das?
Ja. Boah, schwierig, also ja und auch irgendwo nein wieder. Irgendwie bin ich immer so unparteiisch. Ne? ich finde erstmal eine gute Position.
Okay.
Erstmal grundsätzlich bei der Flanke finde ich, hat er eine gute Position. Ne? Wie du schon sagst, er steht so 2,5 Meter vom Tor. Ne? Recht zentral, und da, wo die Flanke dann reingespielt wird. Für mich könnte er wahrscheinlich sogar noch einen Tick weiter hinten stehen, weil alle anlaufenden Spieler, es gibt noch einen, der vorne ist, der ist aber weit über den ersten Pfosten schon geschoben. Sind dann 3, die hinter ihm sind. Meiner Meinung nach könnte er dann Positionsspiel ein bisschen weiter nach hinten anpassen, ja? Sodass er mehr Richtung Zentrum auch agiert. Aber wenn man die andere Kameraperspektive sieht,
von hinten dort, ne?
Von der Seite, wo man sieht, wie die Flanke genau verläuft, da tue ich mir echt schwer, weil die ist wirklich gut gespielt.
Mit Innenseite, so mit Zug weg vom, also so mit so einem leichten Curve weg, genau, vom Tor.
Genau.
So,
ne? Und dann jetzt, also ich muss einmal kurz mal reinschauen. So, er steht jetzt eigentlich gut. So, und dann die dreht sich halt einfach weg vom Tor so ein bisschen. Ne? Dennoch, ich glaube, wenn du grundsätzlich als Torhüter recht aktiv bist, könntest du hingehen und mit einer Faust das Ding einfach mal verlängern. So, glaube ich.
Ja.
Ich glaube nicht, dass du den festmachst.
Nee, das gar nicht.
Wenn drei Spieler reinlaufen und so weiter, ne? Das würde ich da auch wahrscheinlich, wäre mir, glaube ich, zu großes Risiko, dass er halt tatsächlich aber bei der Größe, bei der Position, die er hatte, glaube ich schon, dass er auch da rausgehen könnte, um aber mit der Pause zu klären. Aber es ist halt oftmals, dass viele Torhüter für sich dann ja auch einen Weg gefunden haben, mit solchen Situationen klarzukommen. Dann halt eher, ja, ich stehe zwar, aber lass mich halt immer direkt tief fallen. Das merkst du halt einfach, er hat ja gar nicht überlegt, gefühlt, dass er da rausgeht, sondern es war wirklich, er war ja sehr ruhig, sehr kontrolliert, hat eine sehr kontrollierte Bewegung nach hinten gemacht. Deswegen glaube ich persönlich, dass er ja, im Raum sowieso nicht der stärkste ist, in Anführungsstrichen. Mhm,
genau. Ja, Pavlenka hat ja in dieser Saison auch einige gute Aktionen. Ich erinnere noch an das Spiel gegen Dortmund, als dann so Flanken reinkommen. Pavlenka ist einfach sehr, sehr schnell geschafft, hat sich nach hinten abzusetzen, maximal Zeit zu verschaffen und dann einfach aufgrund seiner Körpergröße irgendwie noch an den Ball rangekommen ist und eben auch, weil er Reaktionszeit sich verschafft hat. Wie du eben sagst, ne, hat er vielleicht dadurch einfach sich selbst jetzt so einen Lösungsweg dafür in den letzten Wochen, Monaten zurechtgelegt.
Aber es wäre sicherlich eine Sache, an der man wahrscheinlich arbeiten könnte, um zu optimieren in dem Fall, ja, dass man halt besser in eine Entscheidung findet, wird, wann gehe ich raus, wann gehe ich nicht raus und nicht nur bei den ganz klaren Bällen, ne? Wo er sagt, wenn da ein bisschen mehr Luft da ist, dann geht er wahrscheinlich auch raus, wenn er länger unterwegs ist, der Ball, der ist natürlich sehr scharf reingespielt, sehr gut reingespielt, dennoch glaube ich, er könnte es wahrscheinlich machen, aber ich will mir jetzt nicht zu schlecht da reden, weil es doch eine richtig gute Flanke gespielt ist auf diesem Niveau, das muss man auch schon sagen.
Ja. Aber dann sehen wir auch nochmal in der Hintertorperspektive, dass Pavlenka schon im ersten Drittel steht, also du hast jetzt eben diese seitliche Perspektive angesprochen.
Okay, ja, dann ist es
schon mal in die nächste rein. Und da sehen wir das ja ganz klar im ersten Drittel von Schädling, also nicht mehr auf der Mitte.
Und dann muss er nach hinten. Dann sage ich, dann muss er definitiv nach hinten. Ja, bin ich bei, also das habe ich jetzt anders.
Das sah, genau.
Kann man perspektivisch das anders aus.
Genau, weil wir es vorhin schon bei Flecken hatten mit der Perspektive und so weiter und Stadion. Auf dieser diagonalen Draufsicht sieht es so aus, wäre Pavlenka schon mindestens in der Mitte, aber dann von hinten sieht man ganz klar, dass er einfach zu weit in der Mitte schon steht. Zu weit im ersten Drittel, am ersten Pfosten steht. Und
dann schneidet die letzten 2 Minuten raus. Nein, also dann sage ich halt ganz ehrlich, ist es ein taktischer Positionierungsfehler meiner Meinung nach. Ja? Vor allem, wenn du halt die große Torgefahr hinten rein anlaufende Spieler hast, musst du dich mehr nach vorne lassen. Der andere ist ja schon am Fünfer angelaufen, ja, was das Ganze angeht, der vordere Spieler. Sprich, du musst dich dann eben mehr im Zentrum orientieren. Und dann, wenn du die Höhe hast, die er hatte, sind das 2 Meter, die er noch rausgehen muss. Und dann ist es für mich jetzt mehr oder minder.
Ja, sehr gut. Hab ich von dir doch noch die klare Meinung rausgekitzelt bekommen. Ja, das freut mich doch. Das
ist noch ein Fehler, beziehungsweise ein Tor, der auch da auf dem Niveau, dass er spielen möchte, muss das Ding zumindest mit der Faust irgendwie weiterlegen.
Genau, aber dann ist es auch so eine Aktion, also das ist, glaube ich, der Klassiker, wenn du halt hingehst, dann musst du halt beherzt hingehen und halt sofort entscheiden, weil da hast du, glaube ich, in der Szene, so wie Pavlenka jetzt steht, angenommen, ne, hätte ich dann dafür entschieden, nicht abzusetzen, sondern eben rauszugehen. Ich glaube, dann musst du, wenn du halt hingehen willst, einerseits mit einer Faust hingehen. Erfahren kannst du ihn nicht und dann musst du halt sofort und schnell entscheiden und halt die Aktion einfach durchziehen.
Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, Oliver Baumann, über den wir auch schon öfters gesprochen haben und was wir auch, glaube ich, in der ersten Folge, wo ich dabei war, gesagt haben, je mehr du taktisch richtig machst, desto einfacher oder desto klarer werden deine Aktionen dann am Ende des Tages. Und er bringt sich halt in eine Position, wo er am Ende des Tages gar nicht mehr rausgehen kann, ja, oder nicht möchte oder man kann oder muss nicht, man muss nicht unbedingt raus, ne? So eine andere Aktion, wenn du tiefer stehen würde, in derselben Aktion tiefer stehen würde, ist für ihn, glaube ich, auch klar, ich gehe raus. Und dadurch halt, es fängt alles halt mit der Grundpositionierung, mit meiner taktischen Entscheidung, wie bereite ich mich auf diese Aktion, die ganz klar ist, dass da eine Flanke spielt. Wenn du einen Wahrscheinlichkeitskalkulator hast, sagst du 100% Flanke kommt jetzt rein. Ja? Dann weißt du, wie ich mich danach positionieren muss.
Ja. Genau. Also, Pavlenka, ja. enttäuscht leider nie. In dem Fall muss man das leider wirklich noch unterstreichen, weil, ja, also ich hätte diese Szene wahrscheinlich gerne mal irgendwie mit Olli Baumann oder so gesehen oder mit einem etwas aktiveren Keeper so im 5-Meter-Raum. Und wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen befangen, weil ich denke, ey, du bist so ein großer Typ, du musst irgendwie ein bisschen präsenter sein. Ich glaube, irgendwie um die 4% Abfangquote bei Flanken. Es ist sehr, sehr wenig. Auch wenn Bremen immer mit Dreierkette spielt und irgendwie da der Pieper und Stark da hinten irgendwie drin hat, aber trotzdem, da muss mehr Präsenz da sein.
Kleiner Side-Fact, ich habe einen Torwarttrainer-Kollegen, der hat mal eine Bachelorarbeit geschrieben darüber, der Unterschied zwischen kleinen Torhütern und großen Torhütern, ob es da Probleme gibt oder nicht, und hat da herausgefunden, oder zumindest in einer Studie, die er da gemacht hat, dass kleine Torhüter viel aktiver im Raum sind bei Flanken als große Torhüter.
Ne? Ja, interessant.
Und das halt einfach mal so mitzunehmen, das andere Thema, was man immer ist vielleicht ein bisschen befangen auch, derjenige, der das geschrieben hat, aber selber nur 1,70, vielleicht muss man auch sagen, ja, ich will unbedingt Ergebnisse finden, die das bestärken. Ja. Und dann, aber hat er auch schon ausgeklammert, das Problem ist halt, in der Bundesliga kleine Torhüter zu finden. Zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, Jan Sommer war da noch nicht da und so weiter, dann hast du halt der kleinste Torhüter bei 1,85. So. Ja, und dann im Vergleich zu 1,92, 93 ist jetzt auch nicht der Riesenunterschied dann vielleicht.
Ja, genau.
Deswegen, da muss man halt einfach mal gucken. Aber grundsätzlich finde ich erstmal diese These spannend, dass kleine Torhüter aktiver im Raum sind als sie.
Definitiv. Ich weiß gar nicht, wie groß Olli Baumann ist, aber glaube ich auch nicht sonderlich mehr als 1,90. Aber ja, ist wahrscheinlich alles auch noch eine Sache, wie man trainiert wird und wie man ja, sich selber als Keeper so definiert. Und welche Lösung man dazu findet. 1,87, na siehst du. Eine Größe mit ihm, sehr gut.
Ein bisschen größer als ich, bin 1,85.
Ja, siehst du.
Ja, ich war, als ich beim Torwarttrainerkongress in Portugal war, da war ich auch als Referent, da war der, der Torwartkoordinator von Benfica Lissabon. Mhm. Erstes Kriterium bei der Torwartauswahl ist die Größe bei denen. Das ist tatsächlich. Allererstes Kriterium. Größe.
Ja gut, Diogo Costa ist ja auch recht groß, ne? Glaube ich auch 1,92 oder so, ne? Ja, also, Nummer 1 Portugals. Ja, krass. Okay.
Also erste Größe, also auch im Scouting, ne? Also wenn die Torhüter verpflichten, also unter 1,90 geht nichts, dann ist dann
ist auch ein Weg, ja, den man gehen kann. Ja.
Zumindest irgendwo mal anfangen und auszusortieren.
Genau, da, irgendwo muss man anfangen, so sieht es aus. Wie schafft man es jetzt rüber zu kommen zu Lennart Grill und Fabian Bredlow? Grill ist wahrscheinlich auch über 1,90, so jetzt haben wir hier damit die Brücke geschaffen. Diese eine Szene als, also erstmal finde ich, es war dieses zurückgenommene Tor, was dann der VAR wieder einkassiert aufgrund eines Handspiels von Pereira. Bevor wir über diese Szene sprechen und darüber, ob Lennart Grill überhaupt hätte rauskommen müssen in der Szene, finde ich erstmal gut, wie Bredlow das Ding nach einer abgefangenen Flanke oder Freistoß war es da, glaube ich, den Ball extrem schnell nach vorne bringt mit einem sehr, sehr guten Hüftdrehstoß, guten Abschlag dort, der dann direkt zu Pereira kam, weiß ich, weiß gar nicht, wer es da hinten war bei Union, ich weiß, glaube, es war Djoko Late oder so. Nee, Knoche war es. Der dann die ganze Abwehr überspielt von Union, dann auch sämtliche Stuttgarter mit überspielt. Und dann, ja, Adam, muss Grill da rauskommen? Kommt er richtig raus?
Also,
bin mir da recht unsicher.
Bredlow, überragende Technik, ne? Also auch das zu erkennen, ne? Das ist eine 2x1-gegen-1 Situation eigentlich da vorne, ja. Ja? Und dann den Ball auch so reinzuspielen und so in dieses Laufduell da zu schicken, echt top erkannt und auch top ausgeführt, ne? Das eine ist erkennen, das andere ist auch technisch ausführen. Und dann gibt es für mich ganz klar, nee, da muss drin bleiben.
Ja, okay.
Ganz klar, warum? Weil noch, wo der Ball auftitscht, ist es noch ganz klar, dass der Union-Spieler vorm Ball ist. Auch wenn er einen Tempo-Vorteil hat jetzt gerade, ne? Man merkt auch schon, der Stuttgarter Spieler, da wird ja wirklich wahrscheinlich überholen, ja. Aber man sieht auch, dass der Union-Spieler stehen bleibt, weil Lennart Grill rauskommt. Und ich sage, also ich bin der festen Überzeugung, dass erstmal, wenn er tief bleibt, wie hieß der Stuttgarter, der das Tor gemacht hat?
Pereira.
Pereira, genau. Er wird diesen Ball, selbst wenn er dieses Laufduell gewinnt, wird er nicht mit dem ersten Kontakt abschießen können, glaube ich nicht. Und wenn, dann Chapeau, wenn er das Ding reinhaut, herzlichen Glückwunsch, ja. Das heißt, er könnte eigentlich sich fallen lassen und mit dem Kontakt von Pereira seine Situation nochmal neu
bewerten, so einfach, ne?
Neu bewerten. Und ich glaube, wenn mit dem Kontakt, wenn er tief bleibt, läuft der Unionsspieler durch und selbst wenn der Pereira den Kontakt macht, ist dann der Unionsspieler da.
Genau.
Deswegen ist das für mich, er muss wegbleiben.
Okay.
Das ist einfach, das ist kein anderes Thema.
Mhm. Gibt's nicht. Genau, also was das angeht, bin ich voll bei dir, weil, ne? Nur mal angenommen, Pereira kommt, hat einen Ball, Grill bleibt hinten, wie geht die Szene dann weiter? Also der Ball sprang ja noch und also wäre es Pereira nicht möglich gewesen, in vollem Sprint den Ball zu kontrollieren, direkt am Fuß zu haben und so weiter. Und wenn, du hast gesagt, dann ist es halt so, herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, wo ich jetzt doch sagen würde, okay, das könnte man Grill jetzt noch was Positives abgewinnen, also dieser Szene von Grill noch was Positives abgewinnen wäre, der Ball wird ja dann von Grill geklärt und der Spieler nutzt ja sozusagen seine Hände, um den Ball dann irgendwie abzuwehren und den Ball dann sozusagen in seine Laufrichtung wieder vorzulegen, was ja, na, wie gesagt, verboten ist und mit dem Kopf würde er halt wahrscheinlich dann nicht hinkommen und deswegen, ansonsten wäre der Ball ja dann normal geklärt gewesen.
Ja, also ich sage jetzt nicht, dass es jetzt technisch eine schlechte Ausführung war, ne? Also da rauslaufen
dort, ja.
Und mit dem Tempo, also im Tempo auch mal einen Ball zu klären, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr so einfach, vor allem so einen springenden Ball, ne? Also wie gesagt, wenn er jetzt unerlaubt die Hände benutzt hat, das habe ich ja dann auch dann gesehen, wo es weiterlief, sage ich, okay, gut, kann man jetzt keinen Vorwurf machen, dass daraus jetzt ein Tor entsteht dann, ne? Dennoch, unabhängig davon, selbst wenn es sauber gegangen wäre, wäre ich nachher mit ihm die Wiederanlösung gegangen,
okay.
Ich möchte nicht, dass du da rausgehst.
Okay.
Also wenn ich jetzt Torwarttrainer bin, ich weiß nicht, wie Micha das dann macht, mich mit Michael Sproning, was er dazu gesagt hat, aber grundsätzlich möchte ich das dann nicht, solange mein Mitspieler dabei ist, bei so einem schwierigen Ball, der zu verarbeiten ist, und teilweise noch Vorsprung hatte, ja, und ich glaube, er spätestens mit dem Kontakt kriegt er ihn wieder ein. Spätestens. Mhm. Dann haben wir immer noch diesen mitlaufenden Spieler, wäre für mich eine andere Situation, wenn da jetzt der andere IV von Union Berlin nicht dabei wäre, weil dann würden wir so eine 2-gegen-1-Situation gegen Torwart vielleicht auch laufen, ja, wo man dann hätte nochmal querspielen können. Aber dadurch, dass er auch isoliert ist, glaube ich, würde er auch da keinen sauberen Pass hinbekommen mit dem eigenen Druck da und so weiter. Deswegen sage ich für mich, bleibt er tief. Bleibt er tief.
Okay, gut. Ist ja, wie gesagt, eine klare Aussage. Ich hätte, wie gesagt, Grill einfach nur so ein bisschen noch in Schutz nehmen wollen, weil es ja eben ein Handspiel war. Ansonsten wäre er an seinem Kopf vorbeigeflogen und dann ins Aus. Wäre auch eine okay Situation gewesen. Grill hatte, glaube ich, sowieso ein, zwei komisch aussehende Szenen, als er einmal wegrutscht, dann noch im 1 gegen 1 dann irgendwie trotz Wegrutschen noch gut gehalten hat. Aber trotzdem am Ende des Tages zu null gespielt. Was willst du halt mehr so, ne? Kam auch recht kurzfristig, glaube ich, rein für Frederik Renaud. Also,
das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich habe nicht mitbekommen, warum Renaud nicht gespielt hat.
Ich habe es auch leider nicht mitbekommen. Nee, also ich habe nur gehört, dass irgendwie die Rotationsmaschine bei Union angeworfen wurde. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Urs Fischer mal gesagt hat, Renaud, du hast jetzt die letzten Wochen sowieso gespielt, warst bei der Nationalmannschaft dabei. Dann gib halt Grill die Chancen. So, ne? Okay. Ist auch ein Leverkusener Junge. Leihgabe, Leverkusen, kommt, glaube ich, aus Lautern, genau. Ja, kann sagen. Ah, alte Gary Ehrmann-Schule, siehst du. Gary Ehrmann hat wahrscheinlich auch durchgelaufen.
Wahrscheinlich ist einer nochmal zumindest trainiert, das auf jeden Fall.
Gut, lass uns noch weiter schauen auf eine andere Szene, wo es auch darum ging, ob ein Torhüter hätte rauskommen sollen oder nicht. Natürlich die Szene des Spieltages. Gregor Kobel, der einen rabenschwarzen Tag erwischte in der Allianz Arena. Ach, dieser lange Ball von Upamecano zum 1-0, was irgendwie als Eigentor gewertet wurde, obwohl Kobel gar nicht am Ball dran war. Wundert mich, dass es kein Tor von Upamecano am Ende des Tages war. Auch da, ich finde, also ich glaube nicht, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, Kobel muss den gar nicht außerhalb des 16ers holen. Ne? Da kam auch recht scharf der Ball. Hätte locker noch gereicht, um ihn dann direkt an der Strafraumgrenze abzunehmen, auch wenn Sané natürlich ein schneller Spieler ist.
Das war noch recht früh im Spiel.
Ja, genau. Ja.
Ich weiß nicht, ob er ein bisschen drüber war vielleicht von der Grundstimmung her. Ne?
Kam jetzt auch aus seiner Verletzung wieder dann zurück, das erste seit, glaube ich, 3 oder 4 Spielen oder so. Ne?
Und dann war ja Länderspielpause auch noch und dann kommt er wieder ins Tor zurück, dann direkt wie Bayern München vielleicht drüber gewesen. Ja? Wo man sagt, ich glaube, an einem anderen Spieltag, wo er seine Routine drin ist, sagt er ja, vielen Dank für den langen Ball. Ja, und den nehme ich einfach so auf. Ne? Das hat er einfach komplett falsch eingeschätzt, dass da Sané ist, das glaube ich, der mitläuft, der da reinschneidet, dass er sagt, okay, er ist schneller unterwegs, aber ich glaube, das hat er einfach falsch eingeschätzt.
Ja, genau. Und,
ja, ist kurios, aber man sieht auch auf Top-Niveau und Gregor Kobel spielt eine überragende Saison. Da passieren halt auch einfach mal Dinger. Ich finde es Chapeau von Sané, dass er das Tor nicht geklaut hat.
Ja, genau, ja, wollte gerade sagen, ja. Wahrscheinlich, weil er dachte, dann wäre es ja, glaube ich, auch trotzdem abseits gewesen, wenn er einfach nur durch, also wenn es abseits gewesen wäre, dann ist er sich ja trotzdem, weil er Kobel mit beeinflusst dadurch. Ja, also, aber trotzdem, ja, gebe ich dir recht, dass er den Ball nicht nimmt, ja.
Aber das Kobel-Eigentor ist von Fall jetzt auch nicht verstanden.
Gar nicht berührt. Wie du sagst, selbst auf Top-Niveau kann das passieren und es ist jetzt auch nicht so, dass Kobel jetzt in dieser Saison großartig viele Fehler gemacht. Das war jetzt, glaube ich, mit dem Union-Ding, wo er dort über den Ball getreten hat oder den Ball dort oder weggerutscht ist. Irgendwie war das ja so, wenn ich mich recht entsinne. Ansonsten hat der Typ ja eine super Saison gespielt. Deswegen ist es mir dann auch ein bisschen zu viel, denn jetzt da übelst viel hinein interpretieren zu wollen.
Es ist einfach schade, dass es genau in dem Spiel passiert.
Ja, genau. So kann man das, glaube ich, sagen.
In jedem anderen Spiel kannst du das halt drehen und so, wenn du so ins Spiel gehst und dann das zweite gleich noch hinterher bekommst, dann weißt du, gute Nacht, lass uns mal nach Hause fahren. So.
Ja.
Dann kriegst du 4 Dinger.
So sieht's aus, genau. Weiß nicht, wir können ja mal noch kurz, ohne jetzt viel zu viel hineininterpretieren zu wollen, ob das jetzt Kobel irgendwie beeinflusst hat, dieser Fehler zum 0-1. Aber auch bei diesem dritten Gegentor war wieder Leroy Sané beteiligt, der dort aus, das sind das 23 Meter oder so, dort zum Abschluss kommt. Und er wehrt ihn auch wieder so ein bisschen nach vorn ab. In der Hinterperspektive ist leider nicht beim Sportstudio, das haben sie damals, glaube ich, bloß bei Sky gezeigt, hat man in der Hinterperspektive gesehen, wie Kobel sozusagen nicht so seitlich den Ball erwischt, sondern eher so von oben auf dem Ball so drauf springt. Sah man das nochmal ganz gut. Das wäre jetzt so der einzige taktische Punkt, den ich da vielleicht so ein bisschen besser hätte machen können. Ich finde es erstmal gut, dass Kobel nicht noch einen Zwischenschritt macht, so, weil die Reichweite hat er auf jeden Fall noch, die Athletik da direkt zum Ball zu gehen. Man sieht doch recht selten, dass er Zwischenschritte macht. Dann ist es halt An dem Tag lief sowieso nichts für ihn zusammen und dann ist halt nochmal das Ding, dass dann halt direkt Müller irgendwie so vor die Füße fliegt. So.
Ja, also ich habe mich tatsächlich auch versucht, das Ding festzumachen, aber das kann ich aus den Bildern jetzt nicht so hundertprozentig erkennen. Ich glaube, weil er die Qualität auch einfach hat, weil es auch keine Mega-Granate. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, was er da macht.
Ja.
Echt schade, also ist er auch, den muss er einfach klar abwehren. Eigentlich war der Ball auch super zum Ablenken, um Torpfosten zu lenken, wie auch dahin geht. Und ich weiß nicht, ob man da sagt, da steckt noch irgendwie das 1-0 mit dran. Ich glaube, dafür ist er Profi genug, dass er, vor allem, waren da schon ein paar Minuten auch dazwischen.
Und sein Gegentor, ein weiteres.
Genau. Ja, ob er das Ganze so abschütteln kann oder, also das kann ich mir schon vorstellen, aber. Ich würde die Szene jetzt so als einzelnes bewerten und sage ich, ja, da hatte seine Aktien drin. So,
genau, ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass da Kobel definitiv jetzt nicht von Schuld freizusprechen ist in der Szene. Aber trotzdem geht es ja dann darum, wir hatten es auch mal bei dieser Spiel, das war Stuttgart gegen Schalke, als auch Ralf Herrmann diesen einen Patzer hatte, den er dort aus diesen Urgewaltschuss von Borna Sosa damals so durch die Beine bekommen hat. Dann geht es ja trotzdem gerade für so einen Jungkeeper wie Kobel darum, dann aus diesen Fehlern auch die richtigen Schlüsse zu ziehen und einfach sein Spiel dann trotzdem weiterzumachen. Ich glaube, das ist halt immer noch viel, viel wichtiger als die Tatsache vielleicht, ob man jetzt irgendeine Parade oder irgendeinen Ball aus dem Winkel kratzt oder so, ne, und sich dann noch irgendwie nochmal abrollt oder übergreift oder so. Das ist ja, glaube ich, nochmal das viel, viel Wichtigere, dass man nach Fehlern einfach sein Spiel weiterhin durchzieht und die Reaktion auf Fehler einfach auch entsprechend ist.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn du eben gegen FC Augsburg einen Fehler machst und dann wieder ins Spiel kommst oder gegen Bayern München in München, wenn es das Topspiel ist, du weißt, boah, wenn du das Spiel jetzt verlierst, gibst du wieder alles aus der Hand, wenn du das Spiel gewinnst, bist du 5 Punkte vor Bayern. Ja? Ich glaube, das macht einfach auch was mit dem jungen Kerl noch, aber ich glaube genau, dass dieses Spiel ihn einfach zu einem noch besseren Tode machen wird. Glaube ich persönlich, dass diese Erfahrung, die er machen wird, bringt ihm jetzt kurzfristig nichts, aber langfristig nichts. Borussia Dortmund bringt ja sowieso nichts gerade, aber es ist wie beim letzten Mal, wo ich da war, Bayern gegen Union gespielt, haben wir gesagt, war typisch Bayern, wenn es drauf ankommt, dann hauen die 4-0 weg. Hier war es genauso. Ich hätte nach Haus und Hof wetten können, dass Bayern nicht so ein Spiel gewinnt.
Ja, das war ja, genau. So wie es halt immer ist, wenn dann Spitzenspiel in München ist und vor allem, wenn Dortmund dann in München spielt, dann sind es ja meistens so Spiele, wo Bayern dann 3-4 Tore schießt und dann ist der Ofen recht schnell aus. Ne?
Ja, absolut. Also dennoch, ja, schade für Gregor Kobel. Dennoch glaube ich, für ihn wichtige Erfahrungen, die er machen wird.
Idealerweise, ne? Dass er dann die richtige Erfahrung hat.
Da ist er, glaube ich, in einem guten Umfeld und ich kenne ja seinen Torwarttrainer ja auch ein bisschen, der Matze Kleinsteiber, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, der wird da schon die richtigen Worte finden und ihm auch da entsprechend die richtigen Inhalte so erfahren und das wird er richtig gut wegstecken. Ja.
Okay.
Und ich glaube, von Michael Rechner hat er nach dem Spiel auch nochmal ein oder zwei tröstende Worte bekommen.
Stimmt, der war ja auch.
Ist ja logischerweise.
Logischerweise. Ich habe nur gesehen, dass auch Patrick Folletti war ja irgendwie auch noch im Stadion, aber auch da will ich es ja auch nicht irgendwie zu viel hineininterpretieren von wegen, jetzt spielt er gegen denjenigen, den er im Nati-Tor dort irgendwie ablöst, da ablösen sollen mal perspektivisch, damit sie am Torwarttrainer im Stadion, also ich glaube,
Das ist ja für Patrick Folletti natürlich ein super Spiel. Der kann seine Nummer 1, Nummer 2 dann einfach sehen. Das ist doch cool und das ist auch alles in Ordnung. Und ich glaube, an so einem Spiel, da weiß auch jeder, Gregor Kobel, dass das jetzt sich nicht entscheidet, ob er jetzt auf einmal schon die Nummer 1 ist. Oder, ja. Also da ist er auch erfahren genug und weiß, wenn Jan Sommer irgendwann weggeht, ich meine Leistung weiterhin so bringe oder zumindest zu alt wird auch für die Nationalmannschaft, dass ich dann halt einfach Schweizer Nummer 1 sein werde.
Ja.
Oder ein bisschen Geduld. Und ich glaube, die hat er als Schweizer überhaupt in der Regel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Dann würde ich sagen, haben wir es ja eigentlich, Adam, oder? Wieder gut abgeliefert heute.
Ich hoffe ich doch. Das müssen dann die Zuhörer entscheiden.
So sieht's
aus. Wir waren in den Fragen beim letzten Mal. Wir wollten mal gucken, was wir
stimmt, drauf stimmt. Ich könnte jetzt hier on air mal nachschauen. Du warst, glaube ich, in der Folge. Oh, das ist schon das so lange her, dass du wieder da warst.
3-4 Wochen waren es, ne?
Ja, oder? Ich habe sogar hier meine Dokumentation offen, Mann, du warst das letzte Mal da zum Spieltag 22. Okay, jetzt schaue ich es mal ganz kurz hier nach. Spieltag 22. Bisschen, also 4.100 ein paar zerquetschte Zuhörerinnen und Zuhörer. Also,
müssen wir. Geht's bergab mit mir.
vielleicht nur um Schwung zu holen. Mal sehen.
Ja, mal gucken. Ja. Aber bin gespannt, ob dann noch die Einladung kommt das nächste Mal.
Ach, definitiv. Definitiv. In der nächsten Woche ist auf jeden Fall Axel wieder mit dabei. Diese Woche ist ja englische Woche, oder beziehungsweise DFB-Pokalwoche. Da gibt es keine Sonderfolge, aber dann werden wir natürlich einige Folgen dazu besprechen. Wir nehmen am Ostermontag auf, Axel, und nicht mal sehen, wie wir da aufgelegt sind, wir zwei. Adam, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du wieder dabei gewesen bist und die Zeit genommen hast, vor allem.
Eine Sache würde ich tatsächlich noch ergänzen, und bitte mir noch sagen, ist eine kleine Anekdote, ich glaube, vom letzten Mal habe ich es nicht erzählt, war ich noch im Vereinsheim nach einem Spiel von uns. Ach. Und dann kommt ein Fortuna Köln-Fan, liebe Grüße, wenn du hier wieder zuhörst, ja, gerne wieder beim Vorstand dann auf mich zukommen, ja. Meinte so, du warst da beim Sascha Felter im Podcast. Das war richtig cool. Das war richtig toll, oder? Das war richtig Ding, ne? Also dann auch, ne?
Stimmt.
Sascha, Fortuna Köln-Fans hören deinen Podcast.
Die Edelfans von Fortuna Köln, ja. Sehr gut. Genau. Ist mir auch der liebste Verein in Köln tatsächlich. Aber was soll ich jetzt an der Stelle anderes sagen, ne?
Ja, eben, also, den anderen Verein Seite kannst du nicht benennen. Den anderen Verein einfach nur, weil der größte ist. Nein, ja. Spaß. Also, von daher, ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte und gerne wieder.
Sehr schön, ich nehme dich beim Wort. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back. In it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save.
Fantastic save.